Ja, warum beten wir in anderen Sprachen? Ja, und ich möchte, dass wir da mehr und mehr hineinkommen, auch wieder als Gemeinschaft. Ja, und wir machen das in Gemeinschaft zu unserem Gott. Und er versteht jedes Wort, welches du sagst. Und das muss nicht ausgelegt werden, aber wenn der Geist Gottes zur Versammlung ein Wort in anderen Sprachen sprechen lässt, das soll ausgelegt werden, weil die Versammlung soll wissen, was Gott zu sagen hat. Da ist die Frage, warum muss dann vorher in anderen Sprachen gebetet werden? Es kann doch so auch als Weissagung gegeben werden. Ja, es ist so, dass manches Wort, welches Gott zur Gemeinschaft sagen will, freigesetzt werden muss. Und es wird freigesetzt durch Beten in anderen Sprachen. Ja, also das ist wie, der Feind steht gegen eine Weissagung und es ist so einfach, in anderen Sprachen gegen den Feind zu stehen, und dann ist Freiheit da und dann kann das prophetische Wort hervor, also verständlich hervorgebracht werden. Ist eine Möglichkeit, warum in anderen Sprachen, bevor die Interpretation kommt, gesprochen werden soll. Ja, der Feind versucht, in Unfreiheit zu halten. Aber unser Gott möchte, dass wir in die Freiheit kommen. Und wenn wir alle zusammen in anderen Sprachen beten, dann betet ein jeder Worte des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist Gott. Und jedes Wort ist ein Gotteswort, auch wenn du es nicht verstehst. Und in einem jeden Wort ist der Sinn dieses Wortes und die Kraft, diesen Sinn zu verwirklichen. So, und gleichzeitig betest du den Vater an und den Sohn, und du wirst mit der Geisteskraft dieser Worte, die du sprichst, auferbaut, begeistert, bekommst Geisteskraft. Und ich merke das immer wieder, wenn ich in anderen Sprachen gesprochen habe, besonders auch vor einer Predigt, dass die Predigt schon wie eine Auslegung ist. Es fließt hervor, das verständliche Wort. Es ist Freiheit entstanden, das verständliche Wort zu sagen. Ja, mein Thema heute ist, du bist teuer erkauft. Du bist teuer erkauft. Und dazu 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18 und 19, Luther-Übersetzung jetzt wieder. Aber wirklich, vorhin war die Schlachter-Übersetzung wirklich besser als die Luther-Übersetzung. Ja, so, und von daher ist es gut, wenn wir in verschiedenen Bibeln lesen und dann auch vergleichen. Und dann wird der Geist Gottes uns sagen, diese Übersetzung, das ist die leichter zu verstehende oder bessere Übersetzung. Also 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 18 und 19. Da heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel. Nochmal zurück bitte, Vers 18. Nach der Väter Weise. Also wir sind erlöst worden von unserem Wandel nach der Väter Weise. Du bist erlöst worden, ich bin erlöst worden. Ich bin befreit worden von dem Erbgut meiner Väter und Mütter. Ich bin mit Jesus am Kreuz gestorben. Und das Erbgut, die Erblinie, die Blutlinie ist dort mit Christus am Kreuz gestorben. Da fragt man sich, warum haben wir denn noch Seelsorge? Ja, das sollte man sich wirklich fragen. Im Grunde, wenn ein jeder das verstehen würde, dann brauchte man keine Seelsorge mehr. Am Kreuz ist das alte Sünderleben nach dem Wandel der Väter und Weise mitgestorben. Aber im Gedanken hängt man noch an diesem und jenem, ja, und davon muss man gelöst werden. Ja, ich denke da schon ganz lange drüber nach, warum noch. Ne? Man ist verhaftet in irgendein Trauma und da muss man von gelöst werden. Obwohl es doch schon längst erledigt ist. Ja? Und weil es erledigt ist, deswegen muss man davon gelöst werden. Von dem, was da einen noch bindet. Das ist ja eine Lüge, die einen bindet. Man muss von der Lüge gelöst werden. Im Grunde ist alles erledigt. Der alte Bernhard Koch ist total mit Christus gestorben. Und ja, ne, da sind die Lügen des alten Lebens. Der Teufel versteht es, einen immer wieder in das Alte hineinzubewegen. Ja, und erinnert einen an Traumata. Ist alles erledigt, aber erinnert einen daran. Und dann ist es wichtig, dass man einen Zeitpunkt hat, wo man auch sich daran erinnern kann, ich bin davon gelöst worden. Ich bin davon gelöst worden, ich bin erlöst worden und jetzt ist die Erlösung Wirklichkeit geworden. Ich bin jetzt dieses Trauma los, obwohl ich es schon los war. Ja, ist paradox, ne? Aber vielleicht muss man in diese Richtung diesbezüglich denken. Es ist erledigt, wenn es nicht erledigt worden wäre von Jesus am Kreuz, dann kann man auch nicht davon gelöst werden, von dem, woran man gedanklich noch gebunden ist. Es ist getan, es ist von Jesus gewirkt worden. Lass uns den Vers noch einmal lesen, 18. Denn ihr wisst ihr das? Ja, jetzt wisst ihr das, ihr habt es ja vorhin schon gelesen. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Das Blut des Lammes, das Blut Jesu Christi hat uns erlöst. Das Blut Jesu Christi ist der Kaufpreis. Du bist erkauft worden, ja, du bist erlöst worden, befreit worden. Es ist alles schon getan. Und jetzt in der Zeit, um es mal von der Seite zu sagen, wird das, was getan ist, was erledigt ist, jetzt freigesetzt für dich. Halleluja. So, also der Kaufpreis war das Blut Jesu. Nicht mit Gold oder Silber. Du bist nicht erkauft worden mit Gold oder mit Silber oder irgendwelchen anderen Schätzen, die es auf der Erde gibt. Ja, und wenn der ganze Erdball ein Schatz wäre und der wäre für dich gegeben worden, dieser Kaufpreis wäre zu wenig gewesen. Wenn das ganze Universum für dich gegeben worden wäre, es wäre zu wenig gewesen. Du bist mit dem teuren Blut Gottes, der Mensch wurde, erkauft worden. Und das sagt mir, du bist so viel wert, wie der Kaufpreis ist. Ja, und das Blut Jesu ist so viel wert, wie Gott selber wert ist. Das heißt also, du bist Gott wert. Du bist von Gott erkauft worden. Du bist so viel wert, wie Gott wert ist. Ist das nicht wunderbar? Er hat dich geschaffen nach seinem Bild. Du bist so viel wert, wie Gott selber wert ist. Er hat dich nicht mit Gold oder Silber erkauft. Er hat dich erkauft mit seinem Blut. So, das muss man mal bedenken. Ja? Du, wenn du ein Haus kaufst für 100.000 Euro, dann ist das Haus 100.000 Euro wert. Es ist immer so viel wert, wie viel dafür gegeben wird. Und für dich ist das Blut Jesu Christi gegeben worden. Für mich auch. Halleluja. So, und in Offenbarung 5, Vers 9 und 10, Offenbarung 5, Vers 9 und 10 heißt es, Jesus hat, 5, 9 und 10, habe ich mich getäuscht hier? Na, dann lass mal das weg. Ich habe mir das hier notiert. Ich lese es vor. Jesus hat mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hat sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht und sie werden herrschen auf Erden. Ist das nicht wunderbar? Sie werden herrschen auf Erden. Da müsste man natürlich nachschauen, was meint dieses Wort Erden? Ja, vielleicht in der materiellen Welt. Ich weiß nicht, wie es wirklich ist mit dem Universum. Ja, es wird dies gesagt und jenes gesagt, so ist es und so ist es. Aber Gott hat die Himmel geschaffen und die Erde. Und Erde steht für Materie. Und er hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen und bestimmt, dass er über die Erde herrscht. Also Gott ist Geist und er hat den Menschen geschaffen. Er hat, bevor er den Menschen geschaffen hat, hat er der Geist ist, hat gesprochen, die Materie soll sein und die Materie wurde. Und die Materie wurde aus Geist. Das Unsichtbare war zuerst und aus dem Unsichtbaren hat Gott das Sichtbare gemacht. Er hat gesprochen und es wurde. Gott ist das Wort. Er ist das Wort, das lebendige Wort. Ja, und jedes Wort, das er gesprochen hat, in dem ist der Sinn. Er sagte, Erde sei und die Erde wurde. Ja, in dem Wort Erde war der Sinn Erde und die Erde wurde. So, und er hat den Menschen, Gott ist Geist und unsichtbar, und er hat den Menschen in die sichtbare Welt hineingeschaffen. Und er sollte den unsichtbaren Gott auf Erden repräsentieren. Nicht nur repräsentieren, sondern das, was Gott im Geist macht, sollte der Mensch auf Erden tun. Also diese innige Gemeinschaft, ja, die war gegeben, bis Adam und Eva von dem Baum des Todes aßen. Bis dahin war diese innige Gemeinschaft gegeben. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Ja. Man denkt, dass man das selber denkt, aber es war ein böser Geist, der einem das gesagt hat. Aber man hat gedacht, man hat es selber gedacht. Und so ist das auch. Oftmals hat die Weisheit Gottes zu mir gesprochen. Und bis ich dahinter gekommen war, dass die Weisheit Gottes zu mir gesprochen hat, hat es ein bisschen gedauert. Ich meine, über die Zeit. Ja. Und irgendwann habe ich bemerkt, oh, eben hat es in mir gesprochen, das war die Weisheit. Und ich habe getan, was die Weisheit gesagt hat und ich hatte gelingen. So, wem gebe ich die Ehre? Der Weisheit. In Christus Jesus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und ich bin froh, dass die Weisheit zu mir gesprochen hat. Die war ein guter Ratgeber. Ja? Und ich war überhaupt nicht böse darüber, dass der Gedanke nicht von mir kam. Ja? So, in so einer Gemeinschaft sollen wir sein. Also letztendlich, ich soll den unsichtbaren Gott reflektieren. Was er mir sagt, soll ich sagen. Und so ist auch meine Haltung, wenn ich, bevor ich hier stehe und zu euch spreche. Ich will das sagen, was er mir sagt. Und das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell, in einem Nu. Er sagt es mir und ich sage es. Ja, ich reflektiere es. So, und darum geht es. Wir sind Gottes Ebenbilder und wir sollen ihn in der sichtbaren Welt reflektieren, widerspiegeln. Ja, und ein Spiegelbild macht nichts von sich selber. Wenn ich vor dem Spiegel stehe und ich mache nichts, dann macht mein Spiegelbild auch nichts. Wenn ich aber, hallo, dann winkt mir mein Spiegelbild zurück. Und so sollen wir, du und ich, den unsichtbaren Gott in dieser Welt widerspiegeln. Unsere Seele ist wie ein Spiegel. Da können sich die bösen Geister spiegeln, ja, aber auch der Geist Gottes und somit Jesus. Und unsere Seele soll so rein werden, ja, durch das Blut Jesu, durch das Wort Gottes und durch das Wirken des Heiligen Geistes, dass sie nur noch Jesus reflektiert. Willst du das? Wenn die Weisheit spricht und du tust, was die Weisheit gesagt hat, dann reflektierst du die Weisheit. Dann machst du das, was die Weisheit macht. Okay, also du bist teuer erkauft, auch ich bin teuer erkauft. Und jetzt lasst uns 1. Korinther 6, Vers 19 und 20 lesen, aber ich gehe nochmal zurück zur Offenbarung 5. Also ich habe mir hier 5 aufgeschrieben, ich muss nochmal nachgucken. Aber es steht in der Offenbarung. Jesus hat mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft. Im Blut ist die Seele, und wenn die Seele der Spiegel ist, dann hat die Seele Jesu den Vater reflektiert, wiedergespiegelt. Er hat nur getan, was der Vater machte. Er hat nur gesprochen, was der Vater sagte. Und wenn wir das Blut Jesu durch das Mahl des Herrn in uns hineintrinken, ja, dann nehmen wir den reinen Spiegel, die reine Seele in unserer Seele auf, und das Blut Jesu reinigt unsere Seele von aller Unheiligkeit, von aller Unreinigkeit und bewirkt, dass unsere Seele in Einheit mit der Seele Jesu dann Jesus in dieser sichtbaren Welt reflektieren kann. Also Jesus hat mit seinem Blut Menschen für Gott erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hat sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Könige und Priester. Jesus ist der König über jeden König. Und er hat dich zum König gemacht unter ihm. Du sollst ihn, dem König, über jeden König in dieser Welt reflektieren. Das weitergeben, was der König über dir, du König, dir gesagt hat. Ein König über jeden König sagt dem König, der unter ihm ist, was er tun soll. Oder? Willst du das? Also in Kolosser Kapitel 3 gibt es einen wunderbaren Vers. Ich denke Vers 4, Kolosser 3, Vers 4, bitte. Da heißt es, wenn aber Christus euer Leben, ist Christus dein Leben? Wenn Christus dein Leben sich offenbaren wird, wenn er sich durch dich spiegelt, reflektiert, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Hallo. Er zuerst und du bist da drin. Und wenn, das muss man wissen, wenn sich Jesus durch dein Leben offenbart, wenn du ihn reflektierst und du gehst durch die Stadt oder wo auch immer, wo Menschen sind, die Jesus nicht kennen, dann sehen die dich und denken, das bist du. Ja, wenn Jesu Herrlichkeit durch dich scheint. Aber du sollst wissen, es ist Jesu Herrlichkeit und du gibst ihm die Ehre. Und der Vater sorgt dafür, dass du Ehre bekommst. Wer Jesus ehrt, so steht es in Johannes Evangelium, der ehrt den Vater und der Vater ehrt den, der Jesus ehrt. Das ist der Kreislauf. So, wenn die anderen wissen nicht, dass du Jesus ausstrahlst, die denken, du bist das. Und der Vater ist es, weil du Jesus die Ehre gibst, der dir die Ehre gibt durch die Menschen. Und die wollen wissen, was ist mit dir los? Warum geht so eine Kraft von dir aus? Warum geht Licht von dir aus? Warum möchte ich in deiner Gegenwart sein? Warum möchte ich dir nachfolgen? Es folgt nicht nur Jesus Tausende nach und ging ihm hinterher, sondern von einem Hilarion wird berichtet im 3. Jahrhundert nach Christus, der hat sich zurückgezogen, lange Zeit, und war in Gemeinschaft mit Jesus. Und dann wurde bekannt, dass wenn er für Kranke betet, dass die Kranken gesund werden, dass Menschen, die vom Feind besetzt sind, dass sie frei werden. Und dann kamen die Menschen und es geschah so, wie sie hörten, und wurden gesegnet mit Leben. Und die wollten nicht mehr von dem weggehen. Die siedelten sich bei dem an. Die wollten in seiner Nähe sein. Und er wollte immer verschwinden. Er wollte sich immer davon machen. Ja, er wollte gar nicht die Ehre von den Menschen, aber Gott hat ihn geehrt. Versteht ihr? Wir geben Jesus die Ehre. Dann geben wir dem Vater die Ehre, wenn wir Jesus die Ehre geben. Und der Vater ehrt uns. Halleluja. Und geehrt zu werden meint, verherrlicht zu werden. Meint, Gewicht bekommen. Ja? Man kommt in eine höhere Boxergewichtsklasse. Nur als Bild gesehen. Ja? Oder man wird berühmt. Gott macht berühmt, wenn wir Jesus die Ehre geben. Halleluja. So, also, wenn aber Christus, dein Leben, sich offenbaren wird durch dich, dann wirst auch du offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Ich höre auf das, was die Weisheit mir gesagt hat, ich tue es und es gelingt mir. Ja, aber es war die Weisheit, die mich dazu brachte, das Richtige zu tun. So, der Mensch ohne Gott, der mag das nicht, dass von Gott der Segen kommt und von Gott die Weisung kommt, von Gott die Information kommt, von Gott, ja, dass er von Gott bewegt wird und in dem gehen kann, was Gott selber macht. Das mag der Mensch der Sünde nicht. Der will selber sein Leben bestimmen. Ich möchte bestimmt werden von Jesus. Ja, wer noch? Halleluja, dann bin ich hier richtig. Wir wollen bestimmt werden von Jesus. Ja, von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, dem Allmächtigen. Jetzt 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Hört sich das gut an? Du gehörst dir nicht mehr selber? Hört sich das gut an? Ich gehöre Gott. Und da wollen wir mal sehen, was das ausmacht. Ich gehöre Gott. Ich gehöre nicht mehr mir selber. Menschen, die Jesus nicht kennen und im Fleisch leben, die gehören sich selber. Die gehören sich selber. Die wollen ihr Leben selber meistern. Oder die durch das Gesetz des Mose gerecht werden wollen, die wollen selbstgerecht werden und die wollen sich selber gehören, und weil sie sich selber gehören wollen, wollen sie sich selber gerecht machen. Kannst du aus der Gnade Gottes fallen? Ja. Aber wodurch? Indem du dich selbst gerecht machen willst. Wenn du dich selbst gerecht machen willst, dein Leben selbst bestimmen willst, dann bist du nicht mehr in der Gnade Gottes. Wenn du aber sagst, ich gehöre dir, oh Gott, ich gehöre nicht mehr mir selber, ich will mich nicht selber gerecht machen, dann brauche ich Gnade und dann werde ich auch in der Gnade bleiben. Ist das nicht wunderbar? Gnade und Gesetz, die stehen gegeneinander. Das Gesetz ist für die Sünder gegeben worden, damit sie merken, dass sie sich selber nicht gerecht machen können. Das sollte das Volk Israel erkennen. Das Volk Israel sollte erkennen, dass sie sich nicht selber gerecht machen können und dass sie die Gnade brauchen, die Gott gesandt hat. Und die Gnade, die Gott gesandt hat, ist Jesus Christus. Das Gesetz ist durch Mose geworden, aber die Gnade durch Jesus Christus. Jesus Christus ist selber die Gnade Gottes. So, und ich gehöre ihm. So, und was bedeutet das? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leib. Mein Körper gehört nicht mehr mir selber, sondern mein Körper gehört Gott. Also kann ich und darf ich mit meinem Körper nicht machen, was Gott nicht gefällt. Denn ich gehöre mir nicht mehr selbst. Steht doch da, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Also ich habe gesehen, vielleicht haben alle eine oder zwei Hände hochgehoben und wollen sich selber nicht mehr gehören, sondern wollen Gott gehören. Und in diesem Wort gehören steckt doch hören. Ich will Gott hören. Er ist das Wort und ich will hören, was er sagt und sein Wort soll mein Leben bestimmen. Ach, in diesem Zusammenhang möchte ich es nochmal sagen. Ich kann Gottes Wort nicht tun. Das muss mal ganz klar gesagt werden. Ich brauche Gottes Wort als Samen in mir. Es muss aufgehen. Der Same muss mein Leben, was da drin ist, muss mein Leben erfassen. Und wenn das Wort mein Leben erfasst hat, dann wird das Wort in mir mein Leben übernehmen und bewirken, dass ich das Wort Gottes tun kann. Das befreit doch, ne? Also, ich will Gott gehören, ich gehöre Gott, also höre ich auf ihn und nehme sein Wort an, nehme es in mein Herzen auf und behalte es dort mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Es geht auf und es bewirkt, dass ich tun kann, was das Wort gesagt hat. Du gehörst dir nicht mehr selbst. Deshalb gehört dir auch nicht mehr, was du bisher dein Eigen genannt hast. Das Hemd gehört nicht mir, das Unterhemd gehört nicht mir, die Hose gehört nicht mir, das Auto gehört nicht mir, das Haus, in dem wir wohnen, gehört nicht uns. Ich gehöre Jesus mit Haut und Haar und mit allem, was ich habe. Hast du das schon mal bedacht? Wirklich? Das ist heftig. Das heißt also, ich kann über das, was ich habe, nicht mehr selbst bestimmen. Ich brauche seine Stimme, die mir sagt, bestimmen. Seine Stimme, die mir sagt, was ich damit tun soll. Ja, also ich fehle da täglich ganz viele Male. Wir haben Vergebung. Aber der Heilige Geist, er trainiert mich und er trainiert dich und er bringt dich dazu oder er will dich dazu bringen und was er will, das wird er auch schaffen. Er bringt dich dazu, dass du auf seine Stimme hörst und dass du, also hörst, und dass dann das Wort, welches er dir gesagt hat, in deinem Herzen wirkt und das Wort bringt dich dann dazu, das zu tun. Es ist eigentlich ganz einfach. Diese Umwandlung hinein in das Bild Jesu, ihn zu reflektieren, das wird von Gott gewirkt. Noch nicht mal das kannst du bewerkstelligen. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht, wie ich mich in das Bild Jesu verwandeln soll. Das muss er machen. Und die Bibel sagt, dass das Wort Gottes uns heiligt, dass das Blut Jesu uns heiligt und dass der Heilige Geist uns heiligt. Und an keiner Stelle im Neuen Testament habe ich gefunden, wo steht, du musst dich heiligen. Da steht, ja, Gott ist heilig und ihr sollt heilig sein. Aber Gott ist es, der uns heiligt. Ja, und da bin ich so froh drüber, dass er mich hinbekommt, in seiner Gestalt zu erscheinen. Ja, das ist doch Gnade, das ist doch entspannend. Ja, was ich zu tun habe, ist, das Wort Gottes zu lesen, das Wort Gottes zu beten, dem Wort Gottes, wenn es gepredigt wird, zuzuhören. Und wenn ich das Wort Gottes zuvor studiert habe und wenn ich dann dem Wort Gottes dessen, der da predigt, zuhöre, dann weiß ich auch, ja, das steht geschrieben. So ist es. Aber wenn ich das Wort nicht kenne, dann kann man mir alles Mögliche erzählen, dass Gott das, dies oder jenes gesagt hat. Ja, und so, weil viele in den Gemeinden das Wort Gottes nicht kennen und vielleicht der Pastor selber auch noch nicht mal richtig, ja, ist der Glaube nicht da und die glauben irgendetwas, was gar nicht im Wort Gottes steht. Und dann kommen wir daher und die denken, wir sind total abgedreht, total falsch, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Vorsicht, ja, bei dem Koch guckt der Teufel raus. Also lasst euch nicht irreführen, ja. Ja, der Teufel kann sich auch verstellen wie ein Engel des Lichtes. Ja, der strahlt manchmal so. Ne? Du musst das Wort Gottes kennen. Ich will dir doch nicht irgendetwas erzählen. Ich möchte dir sagen, was im Wort Gottes steht, aber trotzdem musst du wissen, was da drin steht. Also lies und lies es nochmal und nochmal und nochmal und denk drüber nach und bete darüber und sag, Herr, führ du mich in die Wahrheit und hilf mir, wenn das Wort gepredigt wird, dein Wort gepredigt wird, dass Glaube dadurch in meinem Herzen gezeugt wird. Ja, also ihr habt gelesen in 1. Korinther 6, Vers 19 und 20, dass ihr euch nicht mehr selber gehört. Also ist das von mir oder steht das in der Schrift? Steht in der Schrift. Und die logische Konsequenz ist, wenn ich mir selber nicht mehr gehöre, dann gehört Gott doch auch alles, was ich habe, oder? Oder bin ich da nicht logisch? Ja? Okay. So. Jetzt muss ich sagen, wie bekenne ich denn, dass mein Leben Gott gehört und alles, was ich habe, ihm gehört? Mit dem Mund ist das leicht gesagt, oder? So ist es. Ja, jetzt wird's ernst. Nein, was das Zehntengeben betrifft, das darf nur durch Glauben, heute durch Glauben geschehen. Im Alten Testament war es Gesetz, aber heute muss man es verstehen und wenn man es verstanden hat, dann ist der Verstand erleuchtet worden und dann möchte man den Zehnten geben, weil man es verstanden hat. Ja, und Verstehen und Glauben gehört auch zusammen. Ja, und Glaube bringt Freude hervor. So, also, Jesus hat bekundet, dass er sein Leben uns gegeben hat. Wodurch? Durch sein Blut. Wir sind teuer erkauft worden durch sein Blut. Und wie bekunden wir, dass wir ihm und alles, was wir haben, gehören? Durch das Geben des Zehnten. Ja, damit, das tut ja weh. Ne? Für die, die es verstanden haben und die Glauben haben, die kriegen Freude und für die tut das nicht mehr weh, weil die haben es verstanden. Also gib den Zehnten nicht, wenn du es nicht verstanden hast, wenn du keine Freude dazu hast. Ich meine, ich habe nicht immer Freude dazu, den Zehnten zu geben, aber ich habe das Grundprinzip verstanden und das Grundprinzip hat Freude in mein Herz gebracht. Versteht ihr? So, im Grunde sage ich mit dem Zehnten, mein ganzes Leben und alles, was ich habe, gehört dir. Ich bekunde das damit, dass ich dir und somit den Zehnten in das Brothaus gebe. Und das Brothaus ist die Gemeinde. Ja, in der Gemeinde, wie wir es haben, das muss noch abbezahlt werden, bei der Bank ist nicht mehr viel, aber es muss noch abbezahlt werden. Du hast Nutzen davon selber, ja, dass wir es hier warm haben im Raum, hast du auch Nutzen, ich auch. Ja. Dass wir Elektrizität haben, dass wir mit Instrumenten und Verstärkern hier Lobpreis machen können. Ja, alles, was wir haben, dass wir Wasser haben, dass wir Toiletten haben, dass wir Wasser haben, was irgendwas ausgeschieden wurde, wegspült. Halleluja. Ja, und Es müssen Verwaltungsarbeiten getätigt werden und so weiter. Dafür benötigst du meist eine Anstellung und Pastor und Familie sollen auch gesegnet sein, oder? Ja, also versteht, ne? Der Zehnte soll in das Brothaus gegeben werden. Und hier wird halt das Brot, das Wort Gottes, weitergegeben. Also ich habe mich gefreut über die vielen Zeugnisse heute. Es war wirklich super und habe dann gedacht, unsere Gottesdienste müssen irgendwann verlängert werden, weil wenn alle Wunderbares mit Jesus erlebt haben, dann möchten sie das auch mitteilen und dann muss auch Raum und Zeit dafür da sein. Okay. Gut. Aber die Predigt darf auch nicht zu kurz kommen. Ja, das ist ja der Hauptgang. Von nichts kommt nichts, genau. Okay, gut. Also ich will nicht tiefer eingehen in das Thema Zehnten geben, aber im Grunde bekunde ich mit dem Zehnten, und das sagt die Schrift auch, mein Leben gehört Jesus und alles, was ich habe. Und ich vertraue ihm, dass er das Seine versorgt. Ich gehöre ihm, also liegt die Versorgung meines Lebens bei ihm. Und wisst ihr, wenn man Freude hat, den Zehnten zu geben, dann gibt man ihm am Anfang, wenn man Geld bekommen hat. Und man guckt nicht, ob zum Schluss noch was übrig bleibt. Und da wird meist nichts übrig bleiben bei Normalverdienern. Ne? So, und Karin und ich, wir sind über die Jahre immer von unserem Gott versorgt worden. Immer. Immer, auch wenn es manchmal wirklich nicht gut aussah, aber er kam nach seinem Empfinden und nach seiner Weisheit immer rechtzeitig. Halleluja. Gut, als Beispiel, Abraham führte Krieg gegen drei Könige, mit seinen 300 und noch was Leuten und auch noch ein paar Kanaaniter, die mitgemacht haben, gegen den Feind. Denn der Feind hatte seinen Neffen Lot und seine Familie gefangen genommen und wurde verschleppt. Und Abraham hat ihn freigesetzt. Und Abraham hat die besiegt und hat Kasse gemacht. Und dann kam Melchisedek, ein hoher Priester, königshoher Priester, der kam aus Salem, Jerusalem, und der brachte Brot und Wein mit für Abraham. Der brachte Brot und Wein mit. Und Melchisedek ist ein Bild für Jesus. Und wir wissen, Brot und Wein ist ein Bild für Leib Jesu und für Blut Jesu. Und Abraham gab ihm den Zehnten von dem, was er da eingenommen hatte. Melchisedek gab ihm Brot und Wein und Abraham gab ihm von dem Erbeuteten den Zehnten. Also der Zehnte ist älter als das Gesetz, in dem der Zehnte nochmal hervorgehoben wurde und der Zehnte sollte gegeben werden, das war Gesetz. Und ich sehe das heute so, es ist heute kein Gesetz, aber wer es erfasst hat und macht und voll Freude macht, setzt für sich einen besonderen Segen frei. Aber das muss man mit Gottes Hilfe glauben. Ich empfange Leib Jesu und Blut Jesu und ich gebe ihm den Zehnten von allem und glaube ihm, dass er mich versorgt. Und dass mich das nicht ärmer macht, sondern reicher macht. Amen. Okay, so, ich bekunde also nicht nur mit dem Mund, ich gehöre ihm, sondern ich bekunde es mit einer, es ist noch nicht mal eine Gabe, es ist kein Geschenk. Die Bibel sagt, der Zehnte gehört ihm, weil ich gehöre ja ihm. Also ich bezahle ihm nicht den Zehnten, der gehört ihm, ich gebe ihm, was ihm gehört. Meine Güte. Ich gebe ihm, was ihm gehört. als Jesus dich erkaufte, und jetzt wird es wieder entspannt, als Jesus dich erkaufte, erkaufte er auch deine Probleme. Er kaufte auch deine Probleme. Das sagt mir, er ist der Problemlöser. Er hat für mich zu sorgen. Er hat dafür zu sorgen, dass die Probleme gelöst werden. Deswegen sage ich, der Heilige Geist ist mein Anwalt. Halleluja. Mein Anwalt. Er kämpft für mich. Ich kann noch entspannen. Ist das nicht super? Er ist der Problemlöser, er ist der Löser. So, und der Feind versucht immer wieder, wenn ich in Probleme komme, mir Sorgen zu bereiten, und ich falle so oft darauf rein und mache mir Sorgen, und wie kann ich jetzt das Problem lösen, bis ich dann wieder dahinter komme, Jesus ist es, der das Problem löst. Das Problem geht mich doch nichts mehr an. Ich gehöre doch meinem Gott. Wie ist das denn? Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Oder ich will es so sagen, entspannter, werdet ihr das Reich Gottes nicht erleben. Und was habe ich als Kind gemacht? Ich bin besonders zu meiner Mutter. Ja, mein Vater war ja arbeiten, und Mama, ich habe das und das Problem. Oder wenn ich mir irgendwo wehgetan habe oder ich war gerade nicht, vielleicht kennst du das auch, ich hab nach Mama gerufen. Kennst du das? Ja? Meine Eltern waren die Problemlöser. Und dann hatte ich manchmal Probleme, habe ich mich geschämt, das wollte ich dann nicht meinen Eltern mitteilen. Also musste ich das Problem selber lösen. Also wir können unserem Vater im Himmel all unsere Probleme mitteilen. Und wir rufen nicht mehr Mama, sondern Papa. Vater im Himmel, Papa im Himmel, du bist da. Halleluja. Ja, er will unsere Probleme lösen. Dein ganzes Leben gehört Jesus. Auch deine Nöte gehören Jesus. Man kann auch sagen, wenn du in Not bist, ist Gott in Not. Ne? Ist Gott in Not? Gibt's gar nicht, dass Gott in Not ist. In Bezug zu mir und zu dir, wenn du und wenn ich in Not bin, doch, dann ist er in Not. Auch deine Nöte gehören ihm. Deine Nöte sind seine Nöte. So, und ich habe mir notiert, begegne deinen Problemen nicht, als ob es noch deine Probleme wären, die du lösen müsstest, sondern sehe sie als Gottes Probleme, die er lösen muss. Er ist doch der Erlöser. Du gehörst ihm samt den Problemen. Er hat deine Probleme mit erkauft. Du bist teuer erkauft worden durch sein Blut, und er hat deine Probleme, indem er dich erkauft hat, mit erkauft. Er hat Probleme gekauft. Aber unser Gott kann jedes Problem lösen. Nichts ist ihm zu schwer. Halleluja. Nichts ist ihm zu schwer. Er vermag alles zu tun. Ja. Es heißt deshalb in Psalm 55, Vers 23, Psalm 55, Vers 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen, oder der wird dein Problem lösen. Er holt dich aus der Not, kann man sagen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn, der wird dich versorgen, der wird dein Problem lösen und wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Er sorgt dafür, dass du feststehen kannst. Och, ist das eine entspannende Botschaft. Ja. Halleluja. Das brauchen wir, müssen wir hören. Ja. Der Herr will dein Anliegen zu seinen machen. Dein Anliegen ist sein Anliegen. 1. Petrus 5, Vers 7, da heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Der Vater sorgt für seine Kinder. So wie wir es konnten, haben wir für unsere Kinder gesorgt. Ja, und so unser Vater, bei dem ist das nicht so wie er es kann, sondern er vermag alles zu tun, um uns zu helfen, um uns aus Sorgen herauszuholen, um unsere Probleme zu lösen, um uns aus Nöten zu reißen. Psalm 91, Vers 14 bis 16, ein wunderbarer Psalm. Psalm 91 wurde besonders von vielen Christen während der Corona-Zeit zitiert, aber diese Verse, die mir vor Augen gekommen sind, die wurden dann nicht so sehr zitiert. Er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Weiter. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Rolf hat in seiner großen Not Jesus angerufen. Wir haben mit Jutta zusammen auch Jesus angerufen, dass er dich aus der Not herausholt, zur Zeit von Corona, als du im Koma lagst. Ja, und als du wach wurdest, du hast ihn angerufen. Ja, und da heißt es, ich bin bei ihm. Er sagt zu dir, ich bin bei dir in deiner Not. Halleluja. Deine Not ist seine Not. Ich will ihn herausreißen aus der Not. Du bist aus der Not herausgerissen worden. Vollkommen. Halleluja. Ja, er will uns aus unserer Not herausreißen. Das sagt uns, da werden Nöte kommen, da werden Probleme kommen. An uns ist es, das abzugeben und sagen, Vater im Himmel, ich gehöre dir. Ja, so, jetzt mach du. Ich setze mich so lange dahin, natürlich setze ich mich nicht, das ist nur so ein Spruch, ne? Bis du mir zeigst, was ich tun soll. So, herausreißen und dann und zu Ehren bringen, das ist der Weg. Der Teufel versucht uns in Not zu bringen, ja, uns beraubt uns, würgt uns und will uns töten, wenn da eine Krankheit ist. Dann raubt die Krankheit uns Kraft. Und wenn Kraft verloren geht, dann wirkt uns die Kraftlosigkeit und letztendlich will er uns in den Tod bringen. Aber wir rufen Jesus an, ich gehöre nicht mehr mir selbst, ich gehöre dir, Jesus. Und er sagt, ich bin bei dir in der Not. Ich reiß dich heraus. So, und dann kriegt der Teufel, ja, einen drüber gebraten. Irgendjemand hat vorhin etwas von Höllebraten gesagt. Dann kriegt er einen drüber gebraten und der Herr bringt dich zu Ehren. Das kann er ja nun überhaupt nicht ab. Ja? Also wir werden nicht nur aus der Not herausgerissen, sondern werden zu Ehren gebracht. Rolf ist viel stärker geworden seitdem, ne? Die Ehre kommt, Herrlichkeit, mehr und mehr, ne? Halleluja. Ja? So, zu Ehren bringen. Gott verherrlicht, die er aus der Not gerissen hat. Macht sie berühmt. Gibt ihnen Gewicht. Macht sie bekannt. Halleluja. Ja? Also, der Teufel versucht uns wirklich in Not zu bringen. Sind wir in Not, rufen wir Jesus an. Jesus sagt, er ruft mich an oder sie. Deshalb will ich ihn erhören und aus der Not reißen und dann zu Ehren bringen. Und dann geht es weiter und geben langes Leben und ihm zeigen mein Heil. Also sättigen mit langem Leben, satt machen mit Leben. Satt, 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 satt. Irgendwann sagt man dann, ich hab's satt. Herr, hol mich. Ich habe meinen Dienst, meinen Lauf erfüllt. Es ist soweit. Ich komme zu dir, ich freue mich. meinen Körper verlassen zu können und zu dir zu kommen. Natürlich möchte ich viel lieber, dass vorher die Entrückung ist, ne? Einfach verwandelt werden und fertig. Und dann mit all denen, die vor mir heimgegangen sind, entrückt zu werden zu Jesus, ihm entgegen. Okay, wir sehen dieses Prinzip in der Schrift. Es ist wichtig, dass wir die Geschichten des Alten Testamentes kennen. Ich habe hier nur ein paar Auszüge. Aber ich will noch mal auf Karin hinweisen, die hatte Gehirnbluten. Ich habe gerufen und der Herr hat sie aus der Not herausgeholt und hat sie zu Ehren gebracht. Ja, das sind jetzt über 20 Jahre her und wir sind in aller Welt herumgereist und haben Gottes Wort verkündigt. Und er hat mich auch gleichzeitig zu Ehren gebracht, denn wir sind ja ein Fleisch. Als es ihr schlecht ging, ging es mir schlecht. Ja. Und in Christus sind wir auch ein Geist. Ja, Jesus riss sie aus dieser Not und hat uns in einem gewissen Maß zu Ehren gebracht. Und jetzt haben wir langes Leben, bis wir es satt haben. Ne? Bis wir unseren Lauf vollendet haben. Weil solange wir unseren Lauf nicht vollendet haben, haben wir es nicht satt. Ich meine, das meiste in der Welt, was da geboten wird, das langweilt. Ne? Der Einzige, der nicht langweilt, ist Jesus. Sein Wort langweilt nicht, der Heilige Geist langweilt nicht. Ja, mit vertrauenswürdigen Geschwistern, Vertrauen, ja, zusammen zu sein, langweilt nicht. Zusammenzuarbeiten für Jesus, langweilt nicht. Ja, aber wenn man den Lauf, wenn man das Ziel erreicht hat seines Lebens, dann ja, ja, schaut man vielleicht noch ein bisschen zu und sieht die Früchte, die man gebracht hat. Aber dann sagt man doch irgendwann, Jesus, oh, ich wäre so gerne bei dir. Ne? Auch mit, also nicht mehr im Körper. Es sei denn, dass du mir den Auferstehungskörper überziehst. So, aus der Bibel. Abrahams Frau wurde von Pharao, als Abraham mit Sarah nach Ägypten zog, wurde die Frau weggenommen, um sie zu seiner Frau zu machen. Und Gott rettete sie. Gott rettete sie. Ja, riss sie aus, und Abraham auch, aus dieser Not. Ja, in Israel, also damals hieß es noch nicht Israel, in Kanaan war Hungersnot. Und die ging nach Ägypten und dann nahm Pharao die Frau von Abraham weg. Und er wusste nicht, dass das seine Frau ist, ja, weil Abraham so getan hat, das ist nicht meine Frau. Das ist wieder eine längere Geschichte. Aber sie wurde gerettet, damit sie von Abraham den Isaak empfangen konnte. Und der Isaak, der Sohn der Verheißung, ja, das war die Ehre für Abraham und für Sarah, denn durch Isaak sollte Abraham ganz, ganz, ganz viele Nachkommen empfangen. Also das war dann die Ehre. Ne? So, das Volk Israel litt in Ägypten Not, war versklavt. Gott riss sie aus der Not, führte sie aus Ägypten heraus und somit aus der Not. Und führte sie in das verheißene Land. Das heißt also, das Volk Israel wurde gerettet, musste durch die Wüste ziehen, aber dann nahm es das Land ein und das war die Ehre für das Volk Israel. Gott hatte ihnen das Land gegeben, das war die Ehre, das war die Verherrlichung des Volkes Israel, in dem Land sein zu können, worin Milch und Honig fließt. Dann Josef, der Sohn von Jakob, der Elfte, litt in Ägypten Not. Er wurde dorthin als Sklave verkauft und dann wollte die Frau von Potiphar, unter dem er Sklave war, ihn an die Wäsche und wollte ihn ins Bett ziehen. Und er hat sich gewehrt und ist abgehauen und dann hat die Frau ihn verleugnet, hat gesagt, er wollte mich vergewaltigen. Und dann ist er ins Gefängnis gekommen, jahrelang war er im Gefängnis, war in der Not und er hat Gott angerufen. Ich bin in Not, hol mich heraus. Und dann kam der Tag, wo er rausgeholt wurde und er konnte den Traum des Königs von Ägypten, des Pharaos, auslegen und sprach auch noch weise. Und dann sagte der Pharao, du sollst der zweite Mann in Ägypten sein, unter mir, aber ich übergebe dir alle Geschäfte. Du regierst an meiner Stelle, nur nicht über mich. War das nicht eine Ehre? Ist er nicht aus der Not heraus und zu Ehren gebracht worden? Und wenn ich diese Geschichte lese, muss ich immer an Nelson Mandela denken, in Südafrika. Ja, der war erst Rebell und wollte mit seiner Power, wollte er die Apartheid in Südafrika abschaffen, und dann kam er ins Gefängnis. Und im Gefängnis war er 20 Jahre lang. Und wenn ich mich recht entsinne, wurde er da auch gläubig, ja, und kam heraus aus dem Gefängnis und wurde Regent über Südafrika. Also, wenn du in Not bist, dann geht es Gott darum, dich da rauszuholen und dich zu Ehren zu bringen. Nicht aufgeben, auch wenn es dauert. Halleluja. Ja? Also dieses Prinzip müssen wir kennen. Das ist der göttliche Weg. Der Teufel bringt dich in Not. Du rufst Jesus an. Jesus ist bei dir in der Not. Du gehörst ja ihm. Gott ist in Not. Er reißt dich aus der Not und somit holt er sich selbst aus der Not. Warum haben die denn zu Jesus gesagt am Kreuz, wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir selbst. Hilf dir doch selber aus dieser Not. Nein, er hat unsere Not stellvertretend am Kreuz auf sich genommen, um uns aus der Not herausreißen zu können. So, und wenn du die Schrift liest, besonders auch im Alten Testament die Geschichten nachverfolgst, dann wirst du dieses Prinzip sehen. Es wird dir immer wieder begegnen. Ja, in Babylon, Nebukadnezar, die drei, die beteten das Standbild nicht an und wurden in den Feuerofen hineingetan. Und der Engel des Herrn, also Jesus als Engel des Herrn, war mit dabei, und die wurden nicht verbrannt und kamen unversengt dann aus dem Ofen wieder heraus. Und Nebukadnezar, der König, ja, der war so verwundert und so perplex, und der hat die drei dann über Provinzen, babylonischen Provinzen gesetzt und wurden Regenten unter ihm. Ja, also haben mit dem Teufel nicht mitgemacht, kamen in Not, wurden in den Feuerofen geworfen, die riefen. Jesus hat sie aus der Not herausgerissen. Sie kamen aus dem Feuerofen frei, ohne versenkt zu sein, ohne einen Brandgeruch zu haben, und wurden geehrt. Halleluja. Halleluja. So, das ist der Weg. Okay. Jesus holt dich aus Sünde und vergibt. Er macht dich gesund, holt dich aus Krankheit. Er gibt dir eine Arbeit. Er gibt dir, was du an Geld benötigst. Jesus wurde arm, damit wir reich würden. 2. Korinther 8, Vers 9. Er reißt dich aus der Not. Wer glaubt, der wird es erleben. Wer glaubt, der dankt. Ja, ich bin in Not, danke, dass du mich da herausreißt. Ich habe dich angerufen, ich habe das Wort, dein Wort ist die Wahrheit. Ja? Du kannst nur eins nicht, das ist Lügen. Also beharre ich jetzt darauf, dass dein Wort in meinem Leben geschieht. Amen, Amen und Amen. Ich könnte jetzt noch weiterreden, aber... So, wir gehören dir, Vater im Himmel, durch deinen Sohn, der uns erkauft hat, durch sein Blut. Und das, was wir gehört haben, bitte bewirke, dass es in uns lebendig ist, dass es in uns zu uns spricht und dass es unser Leben verändert, dass wir den Sinn dafür bekommen, dass wir dir gehören und dass du für uns sorgst, dass du die Probleme löst, dass du von Krankheit befreist, dass du von Geldmangel befreist, dass du uns segnest, dass wir ein Segen sein können. Danke, dass du unser Leben bestimmst, und das wollen wir. Wollen wir das? Amen. Amen.